Gut, ihr dürft schon mal nochmal aufstehen, dass wir von unseren Herrn treten und beten. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, danke dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir hören dürfen, Herr, was dein Plan über Gemeinde ist und was das für uns ganz praktisch bedeutet, Herr, in der Gemeinde zu leben. Herr, und ich bete darum, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören, dass wir verstehen, ein Stück weit mehr, was es bedeutet, Herr, dass du dein Leben gegeben hast für die Gemeinde, für uns alle, für jeden Einzelnen und dass wir dir hier dienen dürfen. Amen. Diese Frau heißt Hattie Green. Es war eine Frau, die in ihrem Leben für zwei Dinge besonders bekannt war. Auf der einen Seite für ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen und auf der anderen Seite die Unfähigkeit, es wieder auszugeben. Ja, sie war sehr knauserig, ihre Familie gehörte eine große Walfangflotte und so lernte sie schon sehr früh den Umgang mit Aktien und auch Wertpapieren. Im Alter von 6 Jahren hat sie keine Kinderbücher gelesen, sondern unter anderem schon Wirtschaftszeitungen. Und hat ihr erstes Bankkonto eröffnet. Im Alter von 13 Jahren wurde ihr die Erledigung der Buchführung für die Familiengeschäfte übertragen. Und als ihr Vater 1846 starb, hinterließ er ein Vermögen von 7,5 Millionen US-Dollar. Damals. Sie ging nach New York, investierte dort an der Wall Street. Und in der Folge wurde sie zu einer der reichsten, aber auch zumeist gehassten Frauen der Welt. Hattie Green war berühmt für ihre Sparsamkeit. Trotz ihres Reichtums aß sie immer in den billigsten Restaurants und trug meist die gleichen Kleider. Sie starb 1916 und hinterließ ihren Kindern 100 Millionen US-Dollar. Also hat gut Geld gemacht, aber hat es nicht wirklich ausgegeben, weil sie sehr knauserig war. Und wenn man das unter Berücksichtigung der Inflation grob hochrechnet, kommt man auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Was ein Reichtum. Damals ein Reichtum, aber auf den nicht zugegriffen wurde. Ein Reichtum, der nicht genutzt wurde. Ja? Kennst du deinen Reichtum? Ob du gläubig bist oder nicht, weißt du, wie viel Reichtum in den himmlischen Lagerhäusern zur Verfügung steht, um es mal so auszudrücken. Dort liegt eine unermessliche Fülle an Reichtum. An Reichtum der Gnade Gottes, der Barmherzigkeit, der Herrlichkeit. Dinge, die du in Christus hast, durch Christus hast. Wenn du jetzt nicht so genau den Plan hast, was da noch alles zugehört, dann bist du genau richtig hier, das ist gut. Reichtum, Fülle, Gnade in Christus sind sehr markante Begriffe in einem Brief, um den es geht, den wir in den nächsten Wochen und Monaten uns genauer anschauen wollen. Und das ist der Epheserbrief. Und heute werden wir einleiten in diesen Epheserbrief, ein paar Hintergrundinformationen sammeln und schauen, worum es in diesem Brief geht. Pastor John MacArthur schreibt dazu, dieser schöne Brief erzählt den Christen von ihren großartigen Reichtümern, ihrer Erbschaft, ihrer Fülle, die sie in Christus haben und von seiner Gemeinde. Gottes himmlische Bank hat keine Limitierungen oder Restriktionen. Kein Christ, so sagt er weiter, hat darum einen Grund, um geistlich ausgelaugt, unterernährt oder verarmt zu sein. Zumindest was Gottes Seite betrifft. Ja, nochmal, kein Christ hat eigentlich einen Grund dazu, um geistlich ausgelaugt, unterernährt oder verarmt zu sein. Weil so viel zur Verfügung steht, was er für uns bereitet hat in den himmlischen Regionen in Christus. Und wir hatten gestern die Absolvierung beim Europäischen Bibeltrainingszentrum der Klassen für das Gebiet Rheinland und es gab wieder Zeugnisse der Schüler, die das einmal mehr deutlich gemacht haben, was sie entdecken durften an Reichtümern, an großartigen Dingen, die sie in der Schrift fanden und die sie neu verstanden haben, in den Eigenschaften Gottes, was für sie bereit liegt. Es ist ermutigend zu sehen, wie das durch alle Klassen geht, ob es das Grundlagenjahr ist, ob es das mittlere Jahr ist, ob es bei den Predigern ist, die auch absolviert haben. Sie haben Dinge entdeckt und der Aufruf gestern war dann in der Abschlusspredigt: Geh hin und nutze das. Diene, diene deinem Herrn, weil er dir so viel gegeben hat. Und es war wirklich beeindruckend und wir wollen heute und auch in den nächsten Wochen und Monaten uns immer wieder auch damit beschäftigen, was wir in ihm haben, in Christus. Und heute möchte ich einen Überblick geben über den Epheserbrief, zunächst einige Hintergrundinformationen zu Epheser, den Ephesern, zu Ephesus, zum Brief selbst und dann, wie auch, ich denke, das kennt ihr vielleicht noch grob, wir haben das schon beim zweiten Petrusbrief uns angeschaut und Judas, die Struktur und dann eben auch den Kerngedanken. Worum geht es im Ganzen in diesem Brief? Und mein Ziel für heute ist und auch für die kommenden Wochen und Monate eigentlich, dass wir diesen Überblick bekommen, dass wir lernen, worum es geht, aber dann, dass du und ich, dass wir herausgefordert werden, unser Denken erneuern zu lassen. Unseren Einsatz zu überdenken, den wir für Christus und seine Gemeinde haben. Wir haben zwei sehr, sehr starke Lieder gesungen. Jörg hat darauf hingewiesen. Überlegen, was wir singen. Hinzugeben für unseren Herrn, für seine Braut, die Gemeinde. Und das ist mein Ziel, dass du das neu überdenkst, deine Ansicht zur Gemeinde und auch deinen Einsatz in Bezug auf die Gemeinde. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, der ist halt mehr informativ erst einmal, dass wir einen Überblick bekommen, dass wir reinkommen in diese ganze Thematik, dass wir vorbereitet werden für die kommenden Wochen und Monate. Und mir geht es mehr einfach, dass wir Informationen sammeln. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn etwas in der Bibel steht, dann ist es von Gott, davon sind wir überzeugt. Und was Gott sagt und was seine Absicht damit ist, das ist immer interessant. Gott sagt nicht einfach so etwas. Gott lässt nicht einfach ohne eine Absicht etwas in der Bibel stehen. Bei Gott gibt es immer eine Aussage, die er trifft und es gibt immer eine Absicht, die er verfolgt. Und das über alle Entdeckungen, die wir sehen, hinweg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einen Überblick verschaffen, dass wir grob sehen, was Gott mit diesem Brief eigentlich bezwecken wollte. Und so sind wir hoffentlich gut gewappnet für die nächsten Wochen. Und wir lesen ein Stück aus dem Epheserbrief. Von dort an, wo man normalerweise anfängt, vorne, Epheser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, an die Heiligen und an Christus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So beginnt dieser Brief. Eigentlich kennen wir diese Briefbeginne, ist fast überall so in den Paulusbriefen. Und die Autorenschaft ist hier relativ einfach geklärt. Ja, es ist Paulus. Paulus, der diesen Brief schreibt. Und wir haben einen Brief, so beschreibt er hier, vom Apostel Paulus, dem Boten Paulus, derjenige, der Zeuge war, dass Jesus Christus auferstanden ist und der von ihm berufen wurde und das nach Gottes Willen tut. Und eben auch diesen Brief schreibt. Er ist Bote von Gott und in Kapitel 3, Vers 1 bezeugt er uns noch einmal, dass er es ist, der diesen Brief schreibt. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, für die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Ja, auch hier nochmal die Bestätigung und wir sind davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie eine doppelte Autorenschaft hat. Dass Menschen geschrieben haben, getrieben vom Heiligen Geist, dass sie das Wort von Gott eingehaucht, eingegeben bekommen haben, so wie es im zweiten Petrusbrief steht und im zweiten Timotheusbrief. Gott selbst steckt hinter diesen Worten, die wir in diesem Brief unter anderem auch finden. Er steckt hinter diesen Gedanken, hinter den Konzepten, hinter diesen Themen, die Paulus hier offenbart. So wurde dieser Brief auch sehr früh anerkannt als eine echte Schrift von Paulus in der Kirchengeschichte. Wir haben diesen Brief heute. Wir werden uns durcharbeiten und schauen, wie relevant er heute noch ist. Nächste, was wichtig ist, ist Abfassung Zeit und Ort. Warum sowas relevant ist? Nun, wir haben schon in Kapitel 3, Vers 1 gelesen, einen Hinweis darauf, wo Paulus sich befindet. Er ist der Gefangene, Christi Jesu, er ist gebunden. Und von dem Hintergrund her müssen wir verstehen, was er für einen Brief schreibt und mit welcher Hoffnung er ausgestattet ist. Ja? Die Abfassungszeit ist abhängig vom Abfassungsort. Wir haben hier eben den Hinweis bekommen in Kapitel 4, Vers 1. Finden wir das nochmal. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn. Also er ist gefangen, er sitzt gebunden, er ist irgendwo im Gefängnis oder sitzt auf jeden Fall gebunden irgendwo rum, kann sich nicht frei bewegen. Und von Paulus' Leben wissen wir, dass er mindestens zwei Gefangenschaften durchgemacht hat. Eine in Caesarea, mit der Apostelgeschichte studiert und dann hinterher in Apostelgeschichte 28 ist er nach Rom gekommen. Und der Epheserbrief ist einer von vier Briefen, der sogenannten Gefangenschaftsbriefe, die wohl alle zusammengehören bzw. in derselben Zeit geschrieben worden sind. Epheser, Kolosser, Philemon und ein wenig später dann der Philipperbrief. Und wenn ihr den Epheserbrief lest und dann mal den Kolosserbrief lest, ihr werdet feststellen, es gibt so unheimlich viele Parallelen. Ja? Daran sehen wir, wie eng verknüpft diese beiden Briefe wohl sind, wie in welcher kurzen Zeit sie wohl zusammengeschrieben wurden. Und Paulus sitzt im Gefängnis, das müssen wir uns vorstellen. Und wenn wir diese Briefe lesen und auch den Philipperbrief, den Brief, wo es darum geht, wie man die Freude wieder entdeckt und behält und wie er schreibt, trotz Gefangenschaft, dass er sich freut, dass er so voller Liebe ist, dass er so voller Hoffnung ist. Das müssen wir immer im Hintergrund behalten. Der Schreiber des Briefes sitzt gefangen und er ist so voller Hoffnung. Die für mich plausiblere Variante ist, dass Paulus in Rom gefangen sitzt, eben weil Lukas bei ihm ist. Apostelgeschichte hat ja Lukas geschrieben und dort schreibt er, dass wir jetzt in Rom angekommen sind, dass er dabei ist und Lukas wird eben auch als einer derjenigen genannt, die bei Paulus sind und die Empfänger grüßen. Und auch im Philipperbrief wird deutlich, dass Paulus Zugang hat oder zumindest im Umfeld der kaiserlichen Garde ist, was auf Rom hinweist. Und dementsprechend, und da datiert man ungefähr die Gefangenschaftsbriefe hin, wenige Jahre vor seinem Tod, in das Jahr 62 ungefähr. Also er ist schon sehr lange mit Jesus unterwegs, hat viel durchgemacht, unheimlich viel. Und ist noch nicht am Ende. Er hat noch weitere Briefe geschrieben. Die Empfänger, so haben wir auch schon gelesen in Kapitel 1, Vers 1, die in Ephesus sind. Und ihr werdet das vielleicht in eurer Anmerkung lesen. Bei mir steht es zumindest, dass in einigen Handschriften das nicht so drin steht. Und doch wird dieser Brief sehr früh anerkannt als der Brief, der an die Gemeinde in Ephesus ging. Was nicht ausschließt, dass es auch ein Rundbrief ist. Früher hat man immer diese Briefe genommen, gelesen und dann auch abgeschrieben und weiterverteilt an andere Gemeinden. Und gerade Ephesus war für die Provinz Asia, das können wir hier noch sehen, das ist die heutige Türkei, eigentlich die Hauptstadt gewissermaßen. Die wichtige, die zentrale Stadt. Und so hat Paulus an sie geschrieben, an die Heiligen, die abgesondert sind, die zu Christus gehören, die an Christus glauben, so schreibt er, an die Stadt Ephesus und dort eben die Gemeinde. Ephesus war eine Riesenstadt damals, man geht von 300.000 bis 500.000 Einwohner aus und dort war eine jüdische Kolonie, wo Paulus auch Kontakt zu hatte. Er ist ja in die Synagoge gegangen, hat sich mit ihnen unterhalten, hat mit ihnen gestritten über die Schriften und hat ihnen deutlich gemacht, wer der Messias ist und dass er schon da war, Jesus Christus. Und Paulus hat sehr viel erlebt in dieser Gemeinde in Ephesus. War mit einer der längsten Aufhalte, die er überhaupt hatte. Auf seiner dritten Reise hat er circa 3 Jahre dort in dieser einen Stadt verbracht. Und wir schlagen mal die Apostelgeschichte 20 auf. Das sind die letzten Worte, die er der Gemeinde, sag mal, live mitgibt gegenüber den Ältesten. Und danach hat er erst diesen Brief geschrieben. Aber hier sehen wir nochmal, wie er unter den Ephesern gedient hat. Wir lesen einfach diesen Abschnitt, wie vorbildlich und wie hingegeben. Ich gebe mich ganz hin. Ja, Paulus hätte das gewiss singen können, wie er dieser Gemeinde gedient hat. Apostelgeschichte 20, wir lesen ab Vers 17 und es sind die letzten Worte, die er live der Gemeinde über die Ältesten mitteilt. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Milet ist direkt diese Stadt da unter dem roten Kasten. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien, also die Provinz Asia kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente, mit aller Demut, unter Tränen und vielen Versuchungen oder Anfechtungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben unseres Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Was macht Paulus? Er geht. Wir können froh sein, dass unser Herr uns manche Dinge der Zukunft nicht offenbart, die vor uns liegen, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir gehen würden. Er geht. Denn er sagt, ich achte, Vers 24, mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn empfangen habe, das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Gemeinde in Ephesus hatte den wohl besten Bibelunterricht überhaupt erhalten. Sie haben sich getroffen. Paulus hat sie gelehrt, unterrichtet. Er hat gesagt, sowohl öffentlich als auch privat in den Häusern. Er hat ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. In 3 Jahren. Er hat die Gemeinde zur Reife geführt. Und dort hat er viel erlebt in Ephesus. Er hat sogenannte Johannesjünger entdeckt, die sich mit der Taufe von Johannes haben taufen lassen und nicht wussten, dass es noch was anderes gibt, dass der Heilige Geist schon da war. Sie haben sich bekehrt und haben sich wohl dieser Gemeinde angeschlossen. Er hat Wunderwerke getan. Er hat mit bösen Geistern Konfrontationen gehabt. Er hat gesehen, wie Zauberer sich zu Christus bekehrt haben. Er musste erleben, wie der Silberschmied Demetrius einen Aufstand anzettelt. Und all das erlebte diese Gemeinde. Das erlebten diejenigen, die dann wohl auch zum Glauben gekommen sind, wie die Johannesjünger, wie auch die Zauberer, die mit Teil dessen wurden. Ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen, wie auch wir auch. Und nachdem der Apostel Paulus sich dann in Apostelgeschichte 20 verabschiedet hat, hat er ihnen wenig später diesen Brief geschrieben. Später ging noch Timotheus dorthin und hat dort gedient. Und den letzten Brief, den die Gemeinde bekommen hat, haben sie von unserem Herrn Jesus Christus selbst bekommen. In Offenbarung 2, Jesus, der ihnen viel Gutes sagt, was sie getan und geleistet haben, was die Gemeinde ausmacht. Aber das Wichtigste haben sie vergessen. Die Liebe zu ihrem Herrn. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und doch, und so werden wir in diesem Brief sehen, es ist eine Gemeinde, die sehr vorbildlich ist, die Liebe gelebt hat, zumindest da, wo Paulus noch geschrieben hat, die ihren Glauben bezeugt hat und die davon hört, was sie alles in Christus haben. Und damit kommen wir zu den Themen dieses Briefes. Er hat eine Fülle an Themen, weswegen manche auch sagen, gut, man kann das gar nicht so in ein Hauptthema zusammenfassen. Und das ist auch wirklich schwierig, indem ich den einige Zeit mir angeschaut habe und auch diese Woche nochmal sehr intensiv studiert habe. Ich gemerkt, es gibt eine Fülle an Themen, die immer wieder auftreten, die so intensiv hervorkommen und wiederholt werden und wo Paulus belehrt. Und das große Thema, was sich ganz durchzieht eigentlich, ist inhaltlich das der Gemeinde, das des Leibes, das des Tempels, das der Braut. Das sind die Begriffe, die Paulus gebraucht und wo du und ich wissen, wer ist der Haupt des Leibes? Christus. In wem wächst der Tempel? In Christus. Wer ist der Bräutigam der Braut? Christus. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Wir als Gemeinde gehören dem Christus. Du gehörst dem Christus. Und darüber lehrt Paulus, was es bedeutet, was Gott für einen Plan hat mit der Gemeinde, aber was du und ich, was wir auch in Christus haben. Eine sehr markante Formulierung ist dann eben genau diese, die dann da auftaucht, dieses in Christus. Es taucht massiv viele Male auf in diesem Brief. Ich glaube, mehr als in jedem anderen Brief. In Christus, im Herrn, in Jesus haben wir so, so viel. Es geht um Dinge, die bestehen durch Christus. Es geht um Dinge, die wir durch Christus haben dürfen. All diese Reichtümer, all diese Gnade, diese Barmherzigkeit, all das, was wir haben. Und ich weiß nicht, wie oft du und ich, wie wir darauf zugreifen. Wie wir uns in seiner Gnade wissen dürfen. Diese Reichtümer, die wir haben. Ansammeln können wir viel in dem Sinne, dass wir die Scheunen des Himmels voll haben, um in dem Bild mal zu bleiben. Aber sind wir uns dessen bewusst und nutzen wir das? Es geht immer wieder, und das taucht auch immer wieder im ganzen Brief auf, um die Geistesmächte, um die Gewalten und die Mächte in der himmlischen und unterirdischen Welt. Der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Ja, und bei Ephesus war das durchaus klar. Sie haben ein großes Götterbild gehabt, das der Artemis oder Diana, je nach Übersetzung. Dafür war diese Stadt bekannt, es war Kult dort. Wir lesen von den Zauberern in der Apostelgeschichte, von den bösen Geistern, mit denen Paulus konfrontiert wurde. Es ist auch klar, dass er davon schreibt, wer der größere Machthaber ist, unser Herr. Es geht sehr interessant um Geheimnisse, die offenbart werden, die vorher nicht bekannt waren. Und eins der größten Geheimnisse ist das, dass nun Juden und Christen in einem Leib, in einer Gemeinde zusammenleben, was eigentlich vorher nicht wirklich denkbar war. Für uns heute normal und irgendwo auch nicht, weil wir kennen eigentlich keine Juden hier in der Gemeinde, würde ich jetzt mal sagen. Und doch war das damals sowas völlig Umkrempelndes. Das gab es nicht. Und das ist ein Geheimnis, was Gott nun neu offenbart hat, so sagt Paulus, und auch weitere Geheimnisse, was die Gemeinde betrifft. Er schreibt enorm viel über die Liebe und das Lieben. Schaut euch die Stellen an, es ist so viel, wie er das beschreibt. Und da umso interessanter, dass Jesus ihn schreiben muss, du hast deine erste Liebe verlassen. Fast ein Fünftel aller Vorkommen des Wortes, des Begriffes Liebe oder Lieben befindet sich im Epheserbrief von allen Paulusbriefen. Und er hat viele Briefe geschrieben, teilweise noch längere Briefe. Ein Fünftel aller Vorkommen allein im Epheserbrief geht es um die Liebe. Die Liebe der Heiligen, die Liebe Gottes, die Liebe des Ehemannes zu seiner Frau. Wir lesen viel von der Erkenntnis des Geheimnisses seines Willens, von der Erkenntnis seiner selbst. Die Erkenntnis, dass nun die Nationen auch Miterben sind, dass wir mit dazugehören, dass wir überhaupt heute Gemeinde haben. Die Erkenntnis der Weisheit Gottes, der Liebe des Christus. Und damit verknüpft ganz eng der ganze Reichtum seiner Gnade, seiner Herrlichkeit, seiner Barmherzigkeit, der Reichtum des Christus. All das haben wir. Es ist gegeben, es ist da. Und wir werden es prüfen und schauen, inwiefern wir davon Gebrauch machen, wie sehr uns das durchdringt. Und aufgrund dieser Schwerpunkte, dieser Wiederholung, dieser ganzen Themen, kann man dann gut einige Kerngedanken verstehen oder es zusammenfassen. Und Struktur hilft eigentlich uns Menschen, um Dinge richtig einzuordnen. Und es ist so ein bisschen wie eine Uhr, die uns zeigt, wo wir sind, wo wir dran sind. Und deswegen habe ich einfach einen Vorschlag für eine Struktur erarbeitet. Könnt ihr euch gerne abschreiben. Ich kann das auch gerne jemandem schicken, wenn er das möchte, um einfach zu sehen, wenn wir die nächsten Wochen da durchgehen. Ja, wo befinden wir uns? Was kommt noch? Wo will Paulus eigentlich hin mit seinem ganzen Brief, seiner Argumentation? Was war vorher? Dass wir den Kontext vor Augen haben. Und sehr schön ist, dass dieser Brief gut zweigeteilt werden kann. Wir haben einmal das genannt die Theologie, die Lehre über Gott und dessen, was er, was sein Plan von Gemeinde ist. Das sind die ersten drei Kapitel. Und die zweiten drei Kapitel ist mehr auf die Praxis bezogen. Eben Gottes Anweisungen für das Gemeindeleben. So kann man sich das gut merken. Dass zunächst Paulus sehr viel lehrt über die Gemeinde, was Gottes Plan mit ihr ist, was Gott sich erdacht hat und wo er mit der Gemeinde hin will. Und dann ganz, ganz viele praktische Dinge. Was es bedeutet, in der Gemeinde zusammen zu leben. Ich habe einfach mal hier noch die ganzen Details dann reingeschrieben, um was es geht, um das Grußwort, die Erwählung, Erlösung, das Erbe in Christus, alles in Christus. Das neue Leben in Christus, die Einheit in Christus. Die Fülle durch Gott für die Gemeinde. Und dann eben im praktischen Teil, dass wir ermahnt werden zur Einheit, dass es verschiedene Gaben gibt, die dazu beitragen soll, dass der ganze Leib erbaut wird, wächst und die Gemeinde zur Reife kommt. Wir haben verschiedene Ermahnungen zum gottgefälligen Wandel. Wandel in Liebe, Wandel im Licht, Wandel in Weisheit, Wandel im Geist. Dann das ganze Thema Lebensordnung, die Familie, Mann und Frau, Kinder, Eltern. Haben wir dann auch Sklave und Herren. Und abschließend den geistlichen Kampf. Ja, kennt ihr die Waffenrüstung? Ich hoffe, wir haben sie an und ziehen sie immer wieder neu an, in dem Sinne, dass wir uns bewusst machen, gegen wen wir kämpfen. Bin ich sehr gespannt, kommen wir dann in Kapitel 6 zu. Und jetzt kannst du als Grundlage nehmen, dass du weißt, okay, da befinden wir uns grob. Und ja, daran erkennen wir eigentlich schon, und das habe ich so ein bisschen grün markiert hier einfach, das Hauptthema, wovon alles ausgeht, womit alle anderen Punkte zusammen haben. Den Kerngedanken, es geht um die Gemeinde Christi und seine Braut und damit verbunden eben die Lehre, was Gottes Plan ist mit seiner Gemeinde und wie die Gläubigen darin agieren. Ja, ich lese ein Zitat vor aus dem Bibellexikon. Dort steht die Verwirklichung von Gottes Heilsplan mit der Welt durch die Gemeinde Christi. Darum geht es im Epheserbrief. Der Gemeindegedanke und das, was die Gemeinde mit dem Auferstandenen verbindet, tritt so stark in den Vordergrund, dass in diesem Brief die sonst gewohnte Ausrichtung auf das Kommen Jesu zurücktritt. Ja, wir kommen ja gerade vom zweiten Petrusbrief und die letzten Wochen, es ging immer wieder um das Wiederkommen Jesu. Hat Petrus das deutlich gemacht. Und nun ist Paulus da und wir kommen in einen Brief, wo das ganz, ganz wenig, gar nicht thematisiert wird. Dafür vielmehr die innere Verbundenheit der Gemeinde zu ihm selbst, was sehr stark in den Vordergrund tritt. Was für uns jetzt hier wichtig ist. Und damit verbunden der ganze Aspekt der himmlischen Segnung für seine Gemeinde, für seine Braut. Die Segnungen, wie wir es in Kapitel 1, Vers 3 schon sehen, könnt ihr vielleicht nochmal aufschlagen. Das ist unglaublich, wie das so beschrieben steht. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt oder in den himmlischen Welten in Christus. Er hat es getan. Eine Fülle an Segen. Und so habe ich versucht, wie ihr es gerade gesehen habt, diese wichtigsten Themen einfach zusammenzufassen und das ist mein Ergebnis jetzt meiner Studien. Der Epheserbrief handelt über Gottes Plan von der Gemeinde, der erste Teil, sowie den praktischen Anweisungen für das Leben in der Gemeinde, der zweite Teil, und verfolgt dabei folgende Absicht, dass die Gläubigen sich des Reichtums von Gottes Gnade und der Fülle Christi bewusst werden. Das wird uns so stark vor Augen gemalt, dass sie in Liebe gegründet werden und zur Reife der Fülle Christi gelangen. Dass eine Gemeinde, dass wir reif werden. Durch Christus zu seiner Fülle hin, dass wir wissen, er ist alles für uns und er gibt alles, was wir brauchen. Das ist mein Vorschlag, um was es im Epheserbrief geht. Es geht um die Gemeinde und damit verbunden diese ganzen Reichtümer. Und dieses Kennzeichen der Liebe unter den Heiligen und damit verbunden eine wachsende Gemeinde, die zur Reife kommt. Es mag sein, wenn du den Epheserbrief liest, du kommst zu anderen Ergebnissen, mit anderen Schwerpunkten, anderen Nuancen. Aber ich hoffe, dass diese Zusammenfassung einfach hilft, dass sie ein Stück weit verinnerlicht, worauf wir jetzt vorbereitet werden für die kommenden Wochen. Und mit dieser hohen Sicht auf die Gemeinde möchte ich nun diese Predigt abschließen mit einigen praktischen Anweisungen, einigen praktischen Dingen, die du mitnehmen kannst. Wir gehen ja noch durch die Texte im Einzelnen. Meine erste Frage lautet, wenn es um das Thema Gemeinde geht, ganz platt gesagt, hast du Bock auf Gemeinde? Hast du Lust auf deine Gemeinde? Oder anders gesagt, liebst du deine Gemeinde? Ja, wenn man das mal so auf einer Skala sieht, von 1 gar nicht, bis 10, ja total. Ich weiß nicht, du kannst dir mal kurz Gedanken machen, wo du dich einordnen würdest. Hast du Lust auf deine Gemeinde? Liebst du deine Gemeinde? Ihr, die ihr vielleicht zugegriffen habt bei den blauen Predigt-Notizbüchern, schreibt es euch auf. Macht euch das Datum dran, 20.06. Bei einer Skala von 1 bis 10. Das ist meine Antwort. Wie sehr liebst du deine Gemeinde? Das Ergebnis kannst du für dich behalten. Ihr könnt nachher darüber reden. Ihr könnt das in den Hauskreisen vielleicht mal ansprechen. Ich hoffe, mit dem Studium des Epheserbriefes, und das ist wirklich meine Hoffnung, das ist mein Wunsch und auch mein Gebet, dass wenn du noch nicht bei der 10 angekommen bist, dass das X, was du gesetzt hast, zumindest mehr in die Richtung geht und sogar hoffentlich bei der 10 landet. Und das war ja das Ziel der Predigt und ich sage dir auch für die kommenden Wochen, dass es dazu führen soll, dass du deine Ansicht und deinen Einsatz in Bezug auf Gemeinde überdenkst. Vielleicht liegt vieles an der Gemeinde, das mag sein. Aber vieles liegt oft an der eigenen Einstellung, an der eigenen Sicht, an den eigenen Gedanken, an dem eigenen Wollen, an dem eigenen Herzen zusammengefasst. Und ich hoffe, dass, wo nötig, dass du und ich, dass wir bereit sind zu korrigieren, dass wir unser Denken erneuern lassen durch den Geist. Und dass wir, wenn wir jetzt Woche für Woche durch den Epheserbrief gehen, dass wir von der Wahrheit überführt werden, die Gott uns durch Paulus deutlich macht, dass wir unser Denken und folglich unser Reden und Handeln erneuern lassen und am Ende nochmal gucken. Guckst du nochmal rein, 20.06., wo war ich heute? Wo bin ich heute? Und du guckst dann rein und fragst dich nochmal, wo stehe ich heute? Mein Wunsch ist, dass diese Veränderung geschieht, durch biblische Wahrheit, von innen heraus. Du sagen kannst, ja, das ist meine Gemeinde. Ich habe sie lieb. Wusstest du, dass es eine Abhängigkeit zwischen deiner Haltung zu Christus und zur Haltung deiner Gemeinde geht? Deine Haltung zur Gemeinde ist abhängig davon, wie deine Haltung zum Haupt der Gemeinde ist. Ja, ich sagte schon, die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn die Beziehung zu Christus nicht intakt ist, wirst du wahrscheinlich auch keine gesunde Sicht auf Gemeinde haben. Wenn du keine hohe Sicht auf die Bibel hast, auf Christus hast, als den Herrn, als das Haupt der Gemeinde, dann wirst du dich sehr wahrscheinlich auch nicht an der Gemeinde, an seiner Braut erfreuen können. Ja, manche sagen, ja, du musst eigentlich gar nicht zur Gemeinde gehen, wenn du Christ bist. Ich sagte, ja, du musst auch gar nicht nach Hause gehen, wenn du verheiratet bist. Die Beziehung, ja, die ist irgendwo da. Aber das ist die armseligste Beziehung, die es dann gibt. Hast du die Gemeinde lieb? Sicherlich gibt es aus deiner Sicht viele Dinge, die dich stören. Wir müssen uns immer bewusst machen, wir sind alles Menschen. Wir fehlen oft. Und ja, mich stören auch manche Dinge. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, wir können anfangen zu nörgeln, anfangen zu meckern, können alle schlecht reden, können abhauen. Können uns zurückziehen. Es gibt viele Möglichkeiten, die du hast. können uns aber auch gewinnbringend dazu äußern. Gewinnbringend selber einsetzen, um Dinge zu verändern. Wir können den Kopf in den Sand stecken und Augen zu und durch machen. Oder wir können das Ganze vor Gott bringen. Und dann möchte ich dir neben den Anwendungen, wo du vielleicht noch weiter darüber nachdenkst, eine ganz kleine praktische Hausaufgabe einfach mitgeben. Ich liebe Listen, das wissen die meisten. Mach das heute Abend. Setz dich mal hin, zwei Spalten, Stärken, Schwächen. Wo du einfach aufschreibst, hey, meine Gemeinde in Gebelsberg, die evangelische Gemeinde, das finde ich stark, dass wir das haben. Das ist toll, dass wir das können. Das ist toll, dass das vorhanden ist. Und dann auf der anderen Seite die Dinge, wo du sagst, hey, da können wir aber noch irgendwas tun. Das ist viel zu wenig da. Oder das geht sogar gar nicht. Und dann, leg es, wenn du ein Gebetsbuch hast oder einen Gebetszettel hast oder deine tägliche Bibellese, leg den Zettel da rein. Und nimm das Anliegen mit vor Gott. Dass du für die Dinge, die deiner Sicht schwach laufen, dass du sie im Flehen und im Bitten vor ihn bringst. Wie gehört, die Einladung zum Gebetstreff Donnerstag besteht auch. Auch da beten wir für die Gemeinde. Und dass du die Dinge, die, wo du sagst, ja, da bin ich dankbar für, dass du sie auch Gott äußerst. Ich bin dankbar dafür. Wenn du deine Dankbarkeit äußerst, dann bringst du es in Gedanken einmal hervor und dann auch vor Gott. Dann sinnst du darüber nach und dein Herz ist sprudelt ein Stück weit über von den tollen Dingen, die doch da sind. Ja, vielleicht wird der Herr im Laufe des Epheserbriefstudiums einiges in deinem und meinem Denken verändern. Ich hoffe das. Und dem auch in der Folge dann in der Praxis. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet. Und keine Sorge, das haben wir auch gelernt und das wissen wir von Paulus. Ein guter Prediger macht seine Hausaufgaben zuerst selber. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mir eine Liste angefertigt, wo ich genau das aufgeschrieben habe. Ich habe sie in mein Büchlein hineingelegt und beginne ganz bewusst für diese Punkte zu beten und zu danken. Wenn man schriftlich festhält, dann hilft das. Deswegen einfach mal dieser kleine praktische Hinweis, dass es sehr präzise dann formuliert werden kann und dass man es nicht aus den Augen verliert, weil es irgendwo in einem Gedankenwust untergeht. Hast du deine Gemeinde lieb? Hast du deine Gemeinde lieb, dann zeige es an deiner Verbindlichkeit, an deiner Beständigkeit. Und das ist in unserer heutigen Zeit immer schwieriger. Es gibt ja so viele tolle Angebote. Man könnte ja da noch, und ich warte mal noch ab, könnte ja noch besser werden. Verbindlichkeit. Zu sagen, es ist nicht alles gut, manche Dinge sind fragwürdig. Und doch sage ich, ich möchte mit dabei helfen, das Reich Gottes zu bauen. Ich möchte mit dabei helfen, Dinge anzupacken und zu verändern. Ich möchte mit am Gemeindeleben teilnehmen. Ich möchte nicht nur, und das ist dann der nächste Punkt, eine Konsumentenhaltung einnehmen, sondern aktiv, hier bin ich einmal mehr und ich gebe mich ganz hin, wirklich in meinem Leben wahr werden lassen. Dass ich die Gemeinde unterstütze in Liebe, das heißt in Wort und Tat und im Gebet. Hast du deine Gemeinde lieb? Und wo du vielleicht eine Konsumentenhaltung eingenommen hast, tue Buße. Bring das vor Gott und sage, das muss sich ändern. Ich will das ändern. Das kann nicht sein, dass ich nur nehme, nehme, nehme. Gemeinde ist, das macht der Epheserbrief deutlich, das machen so viele andere Briefe deutlich, eine gegenseitige Sache. Erbauung gegenseitig. Gaben einsetzen füreinander. Und das ist kein Daumen nach oben hier bei diesem Punkt Konsumentenhaltung, sondern das ist der Daumen eines Anhalters. Der per Anhalter fährt, das ist einer, der sagt, du hast das Auto gekauft, du bezahlst die Reparaturen, du bezahlst die Versicherung, du kümmerst dich um die Instandhaltung, du hast das Benzin bezahlt. Ich fahre nur mit. Und wenn du einen Unfall hast, ist doch nicht mein Problem, es kommt aus Amerika, da kommt dann noch der Zusatz hinzu, ich werde dich wahrscheinlich verklagen. Ja, das ist gut, dass ihr schmunzelt. Ich denke, ihr versteht den Punkt. Das ist Konsumentenhaltung. Du machst das. Ja, man kann Kritik äußern, das ist keine Frage. Aber vernichtende, todbringende Kritik äußern und sich nicht selber einbringen, Das sehen wir so im Neuen Testament nicht. Wenn, dann heißt es, hier bin ich einmal mehr und ich gebe mich ganz hin. Ich trage selber dazu bei, durch Gebet und durch meinen Einsatz, dass Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Praktisches Gemeindeleben. Wie kann ich durch Jüngerschaft dazu beitragen? Wie kann ich mich mit Leuten treffen und ihnen vielleicht was weitergeben? Oder auch, wenn jemand mir das anbietet, zu sagen, ja, ich danke dir, dass du mir hilfst, in meinem Glauben weiterzukommen. Wie kann dein regelmäßiger Besuch des Gottesdienstes und auch der Veranstaltung unter der Woche dazu beitragen, dass deine Beziehung zu Jesus, aber auch die der anderen zu Jesus wächst, dass der Glaube gestärkt wird? Nicht indem wir nur zuhören. Und ich hoffe, dass wir ein Stück weit mehr heute und dann auch, indem wir das studieren, sehen. Wir haben alles da, wir müssen darauf zugreifen und können richtig durchstarten. Dass wir sagen können, ja, Jesus, deine Braut und meine Ortsgemeinde, da hast du mich hingestellt, die habe ich lieb. Und so haben wir heute ein Stück weit gesehen, worum es im Epheserbrief geht. Wir haben uns Dinge vor Augen gemalt, die sehr spezifisch für die damalige Zeit gelten, den Hintergrund so ein bisschen. Aber wir haben uns auch sehr allgemeine Dinge schon angeschaut, die für uns relevant sind. Den Kerngedanken. Es geht um Gemeinde. Es geht um den Reichtum, den wir in ihm haben. Es geht darum, dass wir zur Reife geführt werden. Und es geht darum, dass die Liebe einmal mehr das Erkennungsmerkmal, das verbindende Glied ist, das sich unter uns auszeichnet. Ich hoffe, du willst mehr darüber erfahren, was Gottes Plan mit Gemeinde ist und was es bedeutet für unser praktisches Leben hier. Deswegen, ich rufe dich gerne dazu auf, bleib dabei, nimm teil am Gottesdienst, dass wir gemeinsam vorankommen, studieren und sehen, das ist unser Herr, das ist sein Plan mit Gemeinde und da stellt er sich für dich und mich vor, wie wir Gemeinde leben. Vielleicht sagt sich der ein oder andere, ey, cool, ich lese mir mal den Epheserbrief durch. Das sind 4 DIN A4 Seiten, das schafft man schnell. Ist gar nicht so lang, es sind 6 Kapitel. Könnt ihr gerne durchaus mal die Woche machen. Und wenn Jörg dann nächste Woche mit Kapitel 1 startet, dann seid ihr schon vorbereitet. Habt die große Sicht nochmal, es hat sich vielleicht einiges gefestigt. Und noch einmal, das ist meine Hoffnung. Dass unser Denken erneuert wird, korrigiert wird, ermuntert wird, dass wir praktisch, ganz praktisch sagen können, das ist deine Braut, Jesus. Ich liebe sie. Hier bin ich einmal mehr. Amen.